1990 wurde Macky Sallosa ausgeliefert. Er wurde sofort verhaftet und gefoltert. Er erhielt als angeklagtes Mitglied der OPM lebenslänglich Gefängnis. Andere Länder mit Botschaften in PNG haben die Probleme Westpapuas und seiner Bevölkerung ebenfalls ignoriert. Frankreich hat auch ein Asylgesuch von 20 Leuten abgelehnt. PNG hat auch schon Personen, die um politisches Asyl nachgesucht haben, zurückgeschickt nach Westpapua und somit einer sicheren Verhaftung ausgesetzt. Australien spielt auch eine aktive Rolle in der Repression der westpapuanischen Bevölkerung, indem es militärische und ökonomische Unterstützung an Indonesien gibt. Australien ist teilweise verantwortlich für die Ausbildung von Offizieren der indonesischen Armee. Vor 2 Monaten hat die indonesische Regierung ein inoffizielles Auslieferungsbegehren von 10 Leuten, alle Westpapuas, an Australien gestellt. Einer wurde in Australien wegen Waffenschmuggels zwischen Australien und Westpapua verurteilt. Er erhielt eine relativ leichte Strafe, womit die Indonesier nicht einverstanden waren. Wir haben die australische Botschaft hier in Bern nach dem Schicksal dieser Leute gefragt, aber bis jetzt haben wir keine Antwort bekommen. Australien und PNG haben sich mit dem indonesischen Regime verbündet. Wirtschaftliche und militärische Interessen sind für die Regierungsherren wichtiger als die Wahrung der Menschenrechte in Westpapua.
Asin hat ein Interview mit Theo Frey gemacht, der selber lange Zeit in Westpapua gelebt hat und gute Kontakte und viele Freunde in der papuanischen Bevölkerung fand. Hören wir nun dieses Gespräch.
Theo, du warst lange Zeit selbst in Westpapua und bist Herbst 89 das letzte Mal da gewesen. Was sind im Moment die größten Probleme für die Papua-Bevölkerung?
Also ich würde sagen, die größten Probleme im Moment sind die Umweltzerstörung, die dort jetzt immer im schnelleren Maße vor sich geht, und die Überstülpung einer neuen Kultur durch die indonesische Kolonialmacht. Und das Ganze spiegelt sich in vielen einzelnen Konflikten wider, die über das ganze Land verteilt vorkommen. Ich meine, wir haben auch 400.000 Javanesen und Leute aus Flores und anderen Inseln, die nach Westpapua verpflanzt wurden und den einheimischen Völkern dort das Land streitig machen. Das heißt, die Regierung nimmt ihnen das Land weg, um sie an neue Transmigranten, an neue Einwanderer zu verteilen. Das sind, würde ich sagen, die Hauptkonfliktpunkte, die im Moment in Westpapua existieren.
Das indonesische Militär geht massiv gegen jeglichen Widerstand vor. Wo haben sich in letzter Zeit Konfrontationen ereignet?
Also ganz generell haben wir Konfrontationen sicher mal immer entlang der Grenze zwischen Westpapua und Papua-Neuguinea. Dann überall dort, wo dem Papuas Land weggenommen wurde. Ferner in den Gebieten, wo große Abholzungsgeschichten ablaufen. Das heißt zum Beispiel im Süden, im Asmat-Gebiet, in der Region Merauke, jetzt auch Insel Yatten, dann zum Teil in Sorong, wo Erdöl gefördert wird. Und was jetzt in neuerer Zeit dazugekommen ist, im Gebiet der Rekari, die sich ja schon Mitte der 60er Jahre vor der Abstimmung über die Zugehörigkeit von Westpapua massiv gegen die Indonesier gewehrt haben, weil amerikanische Konzerne dort im Begriff sind, ein neues Goldbergwerk zu errichten.
Ja, Indonesien, einst selbst ein kolonisiertes Land, verhält sich nun seinerseits in Westpapua genauso wie westliche Kolonialländer. Die Papuas sind laut Indonesien primitiv, steinzeitlich, faul. Eine Schande der Nation. Ganz fatal für die Papua-Bevölkerung wirkt sich die indonesische Transmigrationspolitik aus. Aus sogenannten übervölkerten Gebieten, vor allem Javas, der Hauptinsel Indonesiens, sollen Tausende von Reisbauernfamilien in sogenannte menschenleere Westguinea umgesiedelt werden. Natürlich sind diese Gebiete nicht menschenleer. Sie werden im Gegenteil von Menschen bewohnt, die seit über 10.000 Jahren dort leben, ohne, wie wir es tun, ihre Umwelt zu zerstören. Mit der geplanten massiven Ansiedlung weiterer javanischen Familien drohen die Papua zur Minderheit in ihrem eigenen Land zu werden. Die Grundlagen ihres Überlebens, der Urwald und die fischreichen Gewässer werden mehr und mehr zerstört. Verzweifelte Transmigranten, meist nach kurzer Zeit selbst im täglichen Überlebenskampf, dringen immer weiter in die Wälder vor und hinterlassen malariaverseuchte, brandgerodete Gebiete, ähnlich wie im Amazonasgebiet. Für die indonesische Politik jedoch stellen sie die Speerspitze der Zivilisation im primitiven Westpapua dar. In den größeren Orten ist bereits der ganze Handel sowie die Tourismusbranche fest in indonesischer Hand. Das indonesische Militär sorgt seit 1985 mit massiver Präsenz für die Interessen der Transmigranten. Gegen aufständische Papua wird mit beispielloser Brutalität, Folter und Massakern bis hin zu Flächenbombardement vorgegangen. Im Moment leben auf Westpapua immer noch ungefähr doppelt so viele Papua wie Transmigranten. Das könnte sich aber mit dem neuen Fünfjahresplan noch in diesem Jahrzehnt ändern. Zumal das Transmigrationsprojekt von der Weltbank massiv subventioniert wird. Eine wichtige Rolle bei der indonesischen Expansionspolitik spielten und spielen die zahlreichen Missionen. In enger Zusammenarbeit mit dem indonesischen Militär versuchen sie, die Papua von ihren traditionellen Lebensweise abzubringen, sie sesshaft und somit kontrollierbar zu machen. Wehren sich die Papua zum Beispiel gegen die von Missionaren sehr beliebten Fetischverbrennungen, werden ganze Dörfer ausgerottet. Sind die Missionare hingegen erfolgreich, bleibt in Entwurzelten ihrer traditionellen Werte beraubten Papua nur ein Leben in Armut und Abhängigkeit von den Fremden. Hier passiert heute, was wir in Süd- und Mittelamerika fast nicht mehr zurückverfolgen können. Die brutale und erzwungene Christianisierung einer Kultur, von deren Existenz wir erst seit kurzem überhaupt wissen. Von friedlicher Verkündung des Wortes Gottes kann keine Rede sein. Was in Westpapua geschieht, erinnert vielmehr an die Schreckenstaten eines Pizarro oder Cortés und mitreisenden Pioniermissionaren im 16. Jahrhundert. Der größte Fluch der Insel Neuguinea liegt für die Bewohner wahrscheinlich in ihren immensen Bodenschätzen. Seit Anfang der 70er Jahre beginnen ausländische Konzerne mit indonesischen Konzessionen die Insel unter sich aufzuteilen. Dem indonesischen Staat mit 90 Milliarden D-Mark verschuldet, bleibt fast nichts anderes übrig, als die Ressourcen seiner Außeninseln in Devisen umzuwandeln. Musste er doch alleine 1990 10 Milliarden D-Mark, das sind 48% der Staatsausgaben, für Zinsen aufwenden. In gigantischen Mengen wird nun Kupfer und Öl gefördert, Fisch gefangen und die Überlebensgrundlage der Papua, der Wald, ist bereits an vielen Stellen zerstört und vor allem von japanischen Holzmuttis zu Wegwerf-Essstäbchen verarbeitet. Andernorts werden die Flüsse vergiftet. Durch den groß angelegten Kupfer- und Goldabbau gelangen Metalloxide, Abfälle, Schlacke und Kies in die vorher kristallklaren Gewässer und vernichten somit ganze Fischpopulationen. Durch diese extensive Ausbeutung vergrößert sich der Exportüberschuss Westpapuas in nur 8 Jahren von 4,3 Millionen auf sage und schreibe 688 Millionen US-Dollars. Profitieren tun, wie könnte es anders sein, vor allem die multinationalen Konzerne. Eine sehr fragwürdige Rolle spielt in Westpapua auch der WWF. In einer Broschüre preist dieser die Schaffung von 3 Naturparks in Westpapua an. Es soll laut WWF, dass die letzte Wildnis geschützt werden. Dies mutet doch etwas komisch an, wenn man weiß, dass zum Beispiel der WWF-Chef von Australien in seiner Funktion als Bankdirektor Kredite zur Abholzung von Regenwäldern vergibt. Auch von Wildnis, wie der WWF so schön sagt, kann keine Rede sein. In Zusammenarbeit mit der indonesischen Regierung soll vielmehr eine Art Zoo angelegt werden, wo Touristen und Touristinnen bequem aus sicherer Distanz künstlich angelegte Krokodilteiche und Vogelvolieren bewundern können. Die Landrechte der eigentlichen Bewohner werden somit weder vom WWF, den multinationalen Konzernen noch von den indonesischen Regierungsbeamten respektiert. Im Fall der geplanten Naturreservate ergibt sich die für den Papua groteske Situation, dass er die Parkleitung um Erlaubnis fragen muss, wenn er auf seinem Gebiet einen Baum fällen will. Naturschutz soll also auf Kosten von Menschen gehen. Ureinwohnern und Einwohnerinnen, die in einer so feindlichen Umgebung wie dem tropischen Regenwald 10.000 Jahre im Überfluss leben konnten, ohne dass sie einen westlichen Naturschutzbund gebraucht hätten, brauchen meiner Meinung nach keine Vorschriften. Zudem investiert der WWF auch noch in Multizerstörerfirmen wie Siemens, Shell, Mitsubishi und anderen. Shell besitzt gleichzeitig Konzessionen in einem Naturreservat. Auch mit deutschen Firmen, die ein hydroelektrisches Kraftwerk planen, bestehen Geschäftsverbindungen. Erst vor kurzem sah sich der WWF durch internationalen Druck genötigt, mit der indonesischen Umweltorganisation SKEPI, der indonesischen Menschenrechtskommission und der papuanischen Befreiungsorganisation OPM in Kontakt zu treten. Sie alle fordern sofortigen Abholzungsstopp und die Wahrung der Menschenrechte. Als Gipfel des Zynismus darf man wohl den Standort eines indonesischen Gefängnisses mit überflutbaren unterirdischen Zellen auf dem Gelände eines Reservats bezeichnen.
Australia, das Siegem noch Moli, Papua, Ore, Misi, Independence, Teme Namba Bromlege, 1975, Ipupure Paradise, Papua New Guinea, Australia, Sigem nog malig Papua ore misi Independence.
Ein Lied über Papua-Neuguinea, über die Unabhängigkeit, die 1975 von Australien erreicht wurde.
Die OPM nun, die Organisation Freies Papua, wurde 1965 gegründet und ist ein Zusammenschluss verschiedener lokaler Widerstandsgruppen. Innerhalb der OPM gibt es verschiedene Strömungen. Die einen streben eher eine Föderation melanesischer Staaten an, andere verlangen den Zusammenschluss mit der Republik PNG. Und die dritten verlangen Unabhängigkeit von Indonesien, eine Forderung, die allerdings allen Fraktionen gemeinsam ist. In der Bevölkerung Westpapuas genießt die OPM fast vorbehaltlose Unterstützung, was auch ihre Bekämpfung durch die Indonesier so schwierig macht. Die Zahl der bewaffneten Guerilleros lässt sich schwer schätzen, da die Rebellen immer wieder in undurchdringbare Gebiete sich zurückziehen können. Da sich die OPM keiner europäisch bekannten Ideologie verpflichtet fühlen, sondern die Erhaltung ihrer ursprünglichen Lebensweise zum Ziel hat, fällt es zuweilen schwer, sie zu schubladisieren. Falls die OPM Marxismus, Leninismus oder sonst eine europäisch orientierte Ideologie vertreten würde, fände sich wahrscheinlich einfacher Unterstützung für sie. Eines der einzigen Angebote für ausländische Unterstützung, das sie erhalten hat, kam von den weißen Südafrikanern als Reaktion auf die indonesische Unterstützung des ANC. Dieses wurde aber abgelehnt. Außerhalb des Landes wird der OPM vor allem von Exil-Papua getragen. OPM-Mitglieder oder solche, die der Mitgliedschaft verdächtigt werden, müssen mit drakonischen Strafen, Folter und Mord für Bagatellverbrechen rechnen. Das Hissen der Papua-Fahne wird zum Beispiel mit 20 Jahren Gefängnis geahndet. Die indonesische Armee, zwar mit modernstem Gerät wie deutschen Kampfhelikoptern ausgerüstet, hat trotzdem wenig Chancen, die OPM militärisch zu eliminieren. Im unwegsamen Dschungel kennen sich die Papua viel besser aus und können auch mit einfachen Waffen lange Widerstand leisten. Der Konflikt kann laut OPM-Mitgliedern nur mit einer politischen Einigung beigelegt werden, da militärisch seit Jahren eine Pattsituation herrscht.
Und weiter geht es nun mit dem Gespräch mit Theo Frey. Hier folgt nun der zweite Teil.
Wie arbeiten denn das indonesische Militär und die Missionare zusammen?
Also die Zusammenarbeit zwischen Militär und Mission in Westpapua, die ist sehr vielfältig. Auf der einen Seite baut die Mission die Flugplätze einmal, die nachher auch militärisch genutzt werden. Aber es fängt schon viel früher an und viel subtiler, indem das, die Mission dazu gebraucht wird, um die Papua sesshaft zu machen. Das heisst, wenn Völker wie im Tiefland noch Halbnomaden oder nomadisch sind, dann wird als erstes die Mission dorthin gebracht, um die Leute zu bewegen, dass sie sesshaft werden. Dann wird ein Flugplatz gebaut und die Leute, würde man sagen, assimiliert dann an eine gewisse Lebensweise und nachher kommt dann das Militär und der ganze indonesische Verwaltungsapparat, der die ganze Sache übernimmt von den Missionaren. Aber was die Mission natürlich auch macht für das Militär, das sind Waffentransporte, das sind Militärpersonal wird in die Gebiete geflogen, die ganze Post für das Militär wird durch die Mission erledigt. Überhaupt die Infrastruktur, die sehr gut ist von den Missionsgesellschaften, weil sie zum Teil schon seit den 30er Jahren, 40er Jahren dort ansässig sind, wird auch vom Militär genutzt. Das geht von der Wetterdurchsage eben über Transporte, über die Sprachkenntnisse, über die Ortskenntnisse. Alles wird natürlich eben auch militärisch genutzt.
Richtet sich der Widerstand hauptsächlich gegen die Indonesier oder auch gegen die multinationalen Gesellschaften im Allgemeinen und somit auch gegen Modernisierungstendenzen?
Also dass der Widerstand der Papuas mal ganz primär gegen die Indonesier geht, das ist klar, weil das ist ja die Bedrohung und die Hinderung an der Selbstbestimmung des Volkes. Aber auch internationale Konzerne werden bekämpft, das heißt, wir hatten Aktionen der OPM unten in Freeport, wo die Kupferpipeline gesprengt wurde durch die Papuas. Dann gibt es sehr massiven Widerstand gegen die Multis, die im Abholzungsbereich tätig sind. Vor allem japanische Firmen, die hier sehr destruktiv wirken. Es hat Kampagnen gegeben gegen amerikanische, zum Beispiel Scott Paper, die 650.000 Hektar Eukalyptusplantagen anbauen wollten, die dann auf massiven Druck, der im Land selber vorhanden war, aber auch international, weltweit koordiniert gegen Scott ausgeübt wurden, veranlasste die Firma schlussendlich vor gut einem Jahr von dem Projekt zurückzutreten. Heute sind wir aber so weit, dass die japanischen Firmen dafür in diese Nische springen wollen. Und ich glaube, der Papua sieht sehr wohl, dass durch all diese Aktivitäten von ausländischen Missionen, von Multis und von Tourismus und all den Sachen, dass seine Kultur bedroht ist und dass es eigentlich darum geht, über seine Kultur, die er jetzt ja immerhin im Hochland schon seit vielleicht 10.000 Jahren hat und im Tiefland vielleicht seit 30.000 Jahren, eine andere Form des Zusammenlebens gestülpt werden soll. Es werden Tabus ausgelöscht, die Zahlungsmittel, die sie früher hatten, wie die Kaurimuschel, wird durch Geldscheine abgelöst. Es gibt zum Beispiel verhängnisvolle Sachen, dass die Trennung von Frauen und Männern in Frauen- und Männernhäusern aufgelöst wird und dadurch zu gewissen Bevölkerungsproblemen führt, die natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Leute haben, insofern, dass sie jetzt mehr Land brauchen, dass mehr abgeholzt werden muss, dass es vielleicht auch zu Hungersnöten führen kann, weil einfach die Grundlage nicht mehr da ist, ist nicht mehr angepasst. Also die ganze Kultur, die sich sehr gut dem System im Wald zu leben und mit dem Wald zu leben angepasst hat, soll jetzt ausgetauscht werden gegen eine, sagen wir mal, westliche Denkensweise, die eben in dieser Region nicht funktionieren kann.
Ja, ich danke dir vielmals für das Interview.
Okay.
Wer nun mehr Informationen über West Papua haben möchte, kann an Gesellschaft Papua Lepas GPL Postfach 42 in 94 28 Lachen schreiben. Ebenfalls kann das Buch Kinder der Steinzeit von Mathieu Debout auch dort bestellt werden. Das Buch ist natürlich auch in allen guten Buchhandlungen erhältlich. Die Adressen werden sonst am Schluss nochmals wiederholt.
Auch dieses Musikstück kommt aus Papua, ist ein Lied aus West-Papua, das aber wahrscheinlich in Papua-Neuguinea aufgenommen wurde. Und weiter geht es nun mit unserem letzten Bericht.
Der Mount Apu in Südost-Mindanao, fast 1000 Meter über den Meeresspiegel, der höchste Gipfel der Philippinen, stellt eines der letzten großflächigen Regenwaldgebiete des Landes dar. 43.000 Hektar in dem Gebiet wurden deshalb bereits 1936 zum Nationalpark erklärt. Seiner einzigartigen Bedeutung als Ökosystem entsprechend wurde der Mount Apu Nationalpark in den frühen 80er Jahren auch von der Association of Southeast Asian Nations, ASEAN-Staaten genannt, in die Liste der schützenswerten nationalen Heiligtümer der Region aufgenommen. Vor allem aber ist die Gegend um Mount Apu das angestammte Lebensgebiet von 6 verschiedenen Ureinwohnergruppen, sogenannten indigenen Völkern, die alle zum Volk der Lumad gehören, den Manobo, Ata, Bagobo, Kalagan, Kaulo und Yangan. Schätzungsweise 460.000 Menschen sind wirtschaftlich direkt oder indirekt vom Berg und seinen Ressourcen abhängig. Der unter den Lumad gebräuchliche Name des Berges, Apu Sandawa, das heißt so viel wie Urahn,